zu tun haben. Mein Thema heute ist Faszination Jesus. Es geht um Markus 1, 1 bis 4. Und wisst ihr, wenn wir, vielleicht haben wir, hast du auch schon diese Erfahrung gemacht? Du kannst in Gemeinde gehen, du kannst Gottesdienste besuchen, du kannst Monat für Monat, Jahr für Jahr, du kannst von einer Veranstaltung zur anderen Veranstaltung gehen und es ändert sich nichts. Na, wozu machen wir denn dann alles? Von einer Woche zur nächsten Woche, einen Monat und es ändert sich gar nichts. Ja, nichts. Wie sagt man hier im Schwabenland? Gar nichts, nix. Ja. Wie traurig, dass die Liebe, die wir eigentlich ja für Jesus haben sollten, überhaupt nicht größer wird. Und Gottesdienstbesuche und selbst das Hören von Predigten, selbst das Lesen in der Bibel, wenn wir es in der falschen Haltung tun, kann es dazu führen, dass sich nichts verändert. Also versteht mich nicht falsch. Das Wort Gottes hat Kraft. Und oft genug habe auch ich erlebt, dass die Souveränität Gottes gewirkt hat, dass Gott durch die Bibel zu mir gesprochen hat, auch wenn ich mit meiner Einstellung irgendwie nicht bei der ganzen Sache war. Das ist Souveränität Gottes. Aber es ist trotzdem die Frage, inwieweit hänge ich mein Herz, mein Leben an Gott, an Jesus. Und es geht darum, dass wir von ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Es geht um Leidenschaft und es geht um Hingabe. Und Leidenschaft und Hingabe verbinden vielleicht die einen oder anderen gleich so mit irgendwelchen extrovertierten, ich sag mal so Freaks, die immer nur irgendwie über Jesus schreien und reden und irgendwie laut sind und Jesus hier und Jesus da und so weiter. Das meine ich gar nicht. Ich kenne genug Leute, die sind sehr ruhig, aber in ihrem Leben ist so eine Leidenschaft für Jesus spürbar und sichtbar und erlebbar. Hey, davon kann ich mir wirklich eine Scheibe von abschneiden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, dass ich mein ganzes Herz in etwas reingebe, wenn ich von einer Sache, wenn ich von etwas überzeugt bin. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann bin ich da. Dann bin ich dabei. Dann kann man auf mich zählen. Aber wenn ich von einer Sache nicht überzeugt bin, dann bin ich eher skeptisch. Dann schaue ich mir das an. Dann bin ich wartend, dann bin ich abwartend. Mein Gebet war diese Woche, dass diese Predigt dazu dient, dass wir wieder neu überzeugt sind von Jesus. Faszination Jesus. Wenn Jesus in das Leben von Menschen kommt, und in den letzten Wochen erlebe ich das wirklich verstärkt und ich freue mich sehr darüber, mir erzählen Leute, was alles so in ihrem Leben passiert. Und die Dinge überschlagen sich regelrecht. Weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben. Als du mit Jesus in Berührung gekommen bist, plötzlich fingen sich an, Dinge in deinem Leben zu ändern, die Dinge überschlugen sich, Dinge veränderten sich, du selbst hast dich verändert, ich habe mich verändert. Und es ist begeisternd zu hören, was Jesus im Leben von Menschen tut, wie er Dinge erklärt, wie er Dinge durchbuchstabiert mit den Leuten. Und es ist faszinierend zu sehen, wenn man sich mit Leuten unterhält, du hast dich über vieles gar nicht so unterhalten. Du hast auch so gerade mit Leuten, die frisch im Glauben sind, sie haben vielleicht noch mit niemandem so richtig über bestimmte Themen gesprochen, aber der Heilige Geist zeigt es denen. Der Heilige Geist führt eins zum anderen und erklärt die Dinge. Und ich bin fasziniert von dem, was Gott tut. Aber bei all dem ist die Frage, und das möchte ich heute mit uns bewegen, wer ist Jesus eigentlich? Komische Frage, ne? in einer Gemeinde. Wer ist Jesus? Nächsten Monat feiern wir Ostern. Kaum zu glauben, aber wahr. Schon wieder Ostern. Und für viele Menschen ist Ostern einfach nur Tradition. Ist es vielleicht für uns auch manchmal Tradition? Wir sind es ja schon so gewohnt, was da alles passiert. Wir kennen doch schon alles. Aber wenn man Jesus nachfolgt, ist dieses Ereignis Dreh- und Angelpunkt. Wirklich Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens, der Nachfolge der Jüngerschaft. Markus fängt markant an mit seinem Evangelium. Er schreibt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Einige meiner Ausführungen, die ich jetzt schildere, sind entnommen aus einem Buch, das heißt Jesus, seine Geschichte, meine Geschichte. Und sie stammen, dieses Buch hat Timothy Keller geschrieben. Timothy Keller ist einer meiner prägendsten Theologen. Ich lerne so viel von ihm. Und einige von den Gedanken, die ich jetzt weitergebe, sind aus diesem Buch, sind von ihm. Markus kommt in seinem Evangelium ohne Umschweife auf den Punkt, auf den Kern seiner Botschaft. Er spricht sofort von einem Christus und dem Sohn Gottes. Und wisst ihr, ihr Lieben, das richtige Verständnis dieser Begriffe, Christus und Sohn Gottes, das ist grundlegend und ganz, ganz, ganz wichtig, um das ganze Evangelium überhaupt zu verstehen. Worum geht es eigentlich in dem Evangelium? Christus oder Christos ist ein griechischer Begriff. Und dieser Begriff bedeutet eine gesalbte königliche Gestalt. Und die Hebräer kannten diesen Begriff unter dem Namen Messias. Kennen wir, ja? Christus und Messias. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, welche Vorstellungen die Juden damals hatten, wer denn da eigentlich kommt. Auf diesem Bild sehen wir einen mächtigen Krieger, ein Schwert und hinter sich eine Armee. Und die Juden damals erwarteten einen mächtigen Krieger, der die Weltgeschichte auf den Kopf stellt, der alles verändert. Der Messias, auf den sie erwarteten, in ihren Köpfen, in ihren Gedanken war, es ist eine mächtige und eine königliche Gestalt. Israel erwartete, dass er hier auf der Erde sein Königreich aufrichtet und sie von der römischen Bedrückung befreit. Sie erwarteten einen mächtigen König. Einen König, der endlich mal sagt, wo es lang geht. Seien wir doch mal ehrlich, den wünschen wir uns doch manchmal auch. Einen König, der endlich mal Tacheles redet. Mit denen wir so Probleme haben. Das erwarteten sie. Einen mächtigen Helden. Timothy Keller schreibt, im Judentum erwartet man neben einem irdisch-politischen Messias den Menschensohn als überirdischen Heilsbringer, der das Ende der gesamten gegenwärtigen Weltordnung heraufführt. Stellen wir uns das mal vor. Er führt die gegenwärtige Weltordnung führt er zum Ende. Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ihr Römer, ihr dürft nicht mehr regieren. Und manchmal wird er auch als Sohn Gottes bezeichnet. Und mit diesem Begriff geht Markus weit über das Messias-Verständnis hinaus. Und Markus meint nicht viel weniger als Göttlichkeit. Er meint wirklich Göttlichkeit. Und dann lässt Markus die Katze vollends aus dem Sack. Er zitiert den Propheten Jesaja. Und das wird jetzt spannend. Er setzt Jesus mit dem Herrn gleich, mit dem allmächtigen Gott. Und jetzt schauen wir mal Jesaja 40, Vers 3 an. Dort steht, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Das Wort Herr, dieses Wort Herr, Herrn, wird im Hebräischen mit Jahwe übersetzt. Und Jahwe ist der allerheiligste Name von Gott. Er war so heilig, dass man ihn damals, man hat ihn nicht gewagt auszusprechen. Er war einfach zu heilig. Und der zweite Name, Gott, der hier erwähnt wird, heißt Elohim. Und Elohim ist der allgemeinste Begriff, um Gott zu nennen, so wie im Deutschen das Wort Gott. Also wir haben hier zwei Begriffe, Jahwe und Elohim. Und als Johannes der Täufer gefragt wurde, wer er denn sei, antwortete er auf erstaunliche Art und Weise. Und wir schauen mal an, was Johannes der Täufer gesagt hat. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann? Wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Merken wir die Brisanz auf einmal, was Johannes eigentlich da sagt? Die Pharisäer waren keine dummen Menschen. Die kannten die Schrift auswendig. Und Johannes zitiert Jesaja 40, Vers 3. Na gut, damals gab es nicht diese Verseinteilung. Jesaja zitiert aus dem Buch Jesaja und die wussten sofort, wen er eigentlich da meint. Nach dem Motto, ich bin wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eben den Weg für den Herrn, für Gott. Boah. Gott, Jahwe, der Messias, der Herr, der erwartet wird, der König, Gott König, der sein Volk erlösen wird, und Jesus sind irgendwie ein und dieselbe Person. Und das war revolutionär. Irgendwas passiert hier gerade. Jesus, Jahwe, Gott. Bei meinen Studien für die Predigt habe ich entdeckt, also klar, immer wieder gelesen, aber wieder neu entdeckt, dass in der Kultur des Nahen Ostens Namen ja sehr, sehr wichtig sind. Namen haben eine ganz große Bedeutung. Namen haben wir auch für unsere Kultur, für den einen oder anderen, auch eine große Bedeutung. Ich sage immer wieder, für meine Frau sind Namen sowas von wichtig, für mich sind sie irgendwie ja gar nicht so sehr wichtig. Weil ich aber auch, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich denke, das hat auch einen Grund bei mir. Ich hieß mal früher anders und dann haben meine Eltern mich umgenannt in Jürgen. Also das hat man einfach so gemacht zur Integration hier. Und für mich ein Stück weit so von meinem Erleben, ja, Namen sind irgendwie ein bisschen austauschbar. Und für andere, das geht doch gar nicht, Name ist doch Identität. Ja gut, okay, aber was machst du, wenn du es so erlebt hast? Ja, klar, irgendwo, ja, ist ja richtig. Und ich glaube auch, Namen haben für Gott und für Menschen eine ganz, ganz wichtige Rolle und Funktion. Aber ich gehe mal nochmal zurück zur Kultur des Nahen Ostens. In dieser ganzen Kultur, in diesem Kontext, ist der Name sozusagen prophetisch und man spricht immer wieder bestimmte Wesenszüge über eine Person aus. Du sprichst bestimmte Dinge über die Person aus. Und wir sehen das zum Beispiel, dass Gott Abraham in Abraham umbenannte. 1. Mose 17, 5 bis 6 kann man das nachlesen. Abraham hieß früher erhabener Vater. Und Gott hat ihn umgenannt in Abraham, Vater der vielen oder Vater der Völker. Ist das schon ein Unterschied, oder? Und das hat man immer über ihn ausgesprochen. Und wie prophetisch. Das war prophetisch. Das wird kommen. Du wirst Vater vieler Völker sein. Oder, was ich auch interessant fand, seine Frau Sarah hieß früher Sarai. Und Sarai hieß früher, man mag es kaum glauben, die Streitsüchtige. Und Gott hat sie umgenannt in Sarah. Und Sarah heißt Prinzessin und Fürstin. Und ich kann es bestätigen, ich bin mit einer Sarah verheiratet. Sarai und Sarah. Und es ist wirklich besser, glaube ich, über eine Frau auszusprechen, du bist eine Prinzessin, als du Streitsüchtige. Also, und Jesus selber änderte auch Namen. Wir wissen das bei Petrus. Er hieß früher Simon. Und Simon bedeutete Erhörung. Und dann nannte er ihn Petrus. Und was heißt Petrus? Fels. Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Was für ein Zuspruch, oder? Und es ist faszinierend zu sehen, wenn man sich so ein bisschen mit Namen beschäftigt, welche Bedeutung Namen für Gott haben. Und jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, das ist wirklich faszinierend. Als ich das entdeckte, da war ich hellauf begeistert und ich hoffe, ich kann euch auch dafür begeistern. Wenn wir so die Stammbäume lesen in den Evangelien, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, man liest so die Stammbäume und denkt so, oh meine Güte, ey, so viele Namen, also das hätte man sich doch irgendwie sparen können. Also das ist ja regelrechte Zeitverschwendung. Also so eine Latte an Namen zu lesen, die sind doch eh irgendwie gar nicht so wichtig. Ja gut, okay, David irgendwo und Noah und so weiter. Ja, und ja, Adam und ja, aber die ganzen dazwischen und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, in Lukas 3 wird der Stammbaum Jesu geschildert und er ist auch relativ lang. Und er fängt bei Jesus an und geht runter dann bis zu Adam. Und das Interessante ist, wenn man jetzt von Adam kommt, also wenn man jetzt von Jesus runter zum Adam und dann von Adam wieder hochliest, dann sind da die Namen Adam, Seth, Enosh, Kenan, Jared, Henoch, Mahalalel, Jared, Henoch, Lamech, Noah. Seid ihr noch wach? So, irgendwie, ja gut, so viele Namen. Aber jetzt schaut mal. Adam heißt Mensch, Seth heißt Ersatz, Enosh heißt Mensch, schwach, sterblich. Kenan heißt Kummer, Mahalalel heißt aufleuchtend ist Gott. Jared heißt, er wird herabkommen. Henoch heißt der, der lehrt. Lamech, der Verzweifelnde. Noah heißt Trost und Ruhe. Und jetzt schaut mal, aus den ganzen Namen kann man einen Satz formen und der heißt so. Ein Mensch, der eingesetzt und der sterblich ist, der Kummer trägt und aufleuchtende Gott ist, wird herabkommen und Gottes Wort verkündigen und sein Tod wird den Verzweifelnden Trost und Ruhe bringen. Ist das nicht gewaltig? Bitte? Achso. Ich kann euch die Folien auch zuschicken, wer das will. Ist das nicht gewaltig? Es ist alles schon drin, in den Namen. Na, jetzt sag mir mal, die Stammbäume sind langweilig. Sind nicht langweilig. Das ist faszinierend. Hier steckt das Evangelium. Hier wird Jesus prophezeit. Über Jahrhunderte hindurch, durch einzelne Menschen, die gelebt haben. Und dann denkst du, ja gut, okay, ja, der einzelne Mensch und so weiter. Ja, aber er gehört zu einem großen Bild, zu einem riesen Puzzle. Ich bin fasziniert davon. Gott betritt mit der Person Jesu, Gott selbst betritt in der Person Jesu die Bühne der Menschheit. Er kommt. Viele Jahrhunderte im Voraus prophezeit, von vielen sehnlichst erwartet, kommt er, Jesus, und er fängt sein Reich aufzubauen. Er fängt an, Dinge in Existenz zu rufen. Und wir haben heute einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Menschen, die damals lebten. Wir haben die Evangelien, die uns den Ausgang schildern, was eigentlich passiert. Wir kennen sozusagen das Ende oder anders ausgedrückt den Anfang. Denn die Kreuzigung ist kein Ende. Danach kommt die Auferstehung und das ist ja erst der Beginn, oder? Da geht's erst richtig los. Jesus ist auferstanden und durch die Ausgießung seines Heiligen Geistes multipliziert sich Gottes Reich immer und immer und immer wieder, bis heute. Ich bin fasziniert von Gottes Größe, von dem, wie Gott sich offenbart. Ich bin fasziniert von Jesus. Mike Bickel, den ich auch sehr schätze, hat in seinem Buch Leidenschaft für Jesus, er hat Folgendes geschrieben. Wer kennt Mike Bickel nicht? Einfach mal Hand hoch, ein paar. Oh, okay. Gut, dann erkläre ich es kurz. Mike Bickel hat vor 12 oder 13 Jahren das House of Prayer in Kansas City, IHOP heißt es, hat er gegründet, hat eine Bewegung ins Leben gerufen oder Gott hat zu ihm gesprochen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, nonstop, Fürbitte und Lobpreis und Gebet. Und die machen seit, ich glaube mittlerweile schon 13 Jahren, so um den Dreh glaube ich, machen die ununterbrochen Lobpreis und Anbetung und Fürbitte. Und man kann sich das anschauen im Internet, IHOP, ich kann auch gerne den Link mal rumschicken. Vielleicht mache ich das wirklich, wenn so viele das nicht kennen. Und man kann sich live da reinklinken, dass sie nonstop, ununterbrochen den Herrn anbeten. Sie haben quasi ein Altar der Anbetung aufgebaut. Und mittlerweile ist das Ding so groß, da Leute kommen aus aller Welt dorthin. Und ich kenn einige, die dort waren und die wirklich verändert zurückgekommen sind von dem, was Gott dort tut. Und das im Kern steht Fürbitte, im Kern steht Gebet und Anbetung. Aber all das resultiert, und deswegen bin ich so begeistert davon, aus einer tiefen, tiefen Leidenschaft für Jesus. Aus einer ganz tiefen Offenbarung, wer er eigentlich ist. Und der Mike Bickel, der hat ein Buch geschrieben, Leidenschaft für Jesus. Und er hat Folgendes gesagt. Was die Kirche heute tun muss, ist die unbeschreibliche Herrlichkeit Gottes zu sehen, zu kennen und zu entdecken. Das Herz, den Sinn und den Charakter Gottes zu sehen, wird uns von unseren faulen Kompromissen und unserer Instabilität heilen. Und uns für ein Leben in Gerechtigkeit und heiliger Leidenschaft motivieren. Wenn wir die Person Jesus persönlich kennenlernen, wird dies uns zu Gehorsam und Eifer anfeuern. Es wird unsere Ruhelosigkeit und Unzufriedenheit ein Ende setzen. Eine neue Tiefe der persönlichen Beziehung mit ihm wird unsere Langeweile nehmen und unsere Herzen erobert. Nur ein flüchtiger Blick von ihm. Diejenigen, die nicht in ihrer Suche nach der Breite, nach der Länge, nach der Tiefe und Höhe von Gott fortschreiten, werden eines Tages ihren Glauben langweilig finden. Ihr oberflächliches Verständnis nimmt weder ihre Vorstellungen gefangen, noch entzündet es in irgendeiner Weise ihre Leidenschaft. Harte Worte, oder? Herausfordernde Worte. Aber er sagt, es geht in allem, dass wir begeistert sind von Jesus, dass wir erfüllt sind von ihm, dass wir erkennen, dass er unser König ist. Und ihr Lieben, die Menschen spüren, wenn sie hierher kommen, ob Jesus hier wirklich Zentrum ist, ob wir begeistert sind von ihm oder nicht. Sie sehen das an unserem Leben. Sie merken das, wenn wir miteinander zu tun haben, wir merken. Kennst du das doch sicherlich auch. Du begegnest jemanden und du spürst bei deinem Gegenüber, da ist so eine Tiefe, da ist so eine Leidenschaft, du kannst das gar nicht richtig beschreiben. Ich hatte diese Woche zum Beispiel ein ganz kurzes Telefonat. Ich weiß nicht, wer kennt noch den Pfarrer Herb? Einige. Ich habe den diese Woche mal angerufen. Ich werde mich in 2 Wochen mit ihm treffen. Und wir werden ein Interview führen, wir zwei. Und ich möchte ihn gerne fragen, was ist denn eigentlich so über die Jahrzehnte so geschehen hier in Albershausen? Weil er kennt Albershausen besser als ich. Logisch. Er war ja hier Pfarrer vor vielen Jahren. Und wisst ihr, es ist erstaunlich. Ich kenne ihn nicht. Ich hatte das erste Mal ein Telefonat mit ihm. Er nimmt den Hörer ab und ich habe mich kurz vorgestellt und dann hat er einfach nur ein paar Worte gesagt. Und du spürst, dieser Mann liebt Jesus. Du kannst es nicht beschreiben. Und dann sagt er zu mir, ja, Sie können froh sein, dass Sie mich noch erwischen. Da meine ich so, wie meinen Sie das denn? Da meinte er, Ende letzten Jahres war ich todkrank. Ich wäre fast nicht auch wieder aufgestanden. Ja? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dann freue ich mich auf unser Treffen und dann erzählen Sie mir davon und so weiter. Ich bin gespannt. Und ich freue mich auf dieses Treffen, weil ich merke, mit diesem Mann, hey, der liebt Jesus. Und ich kenne ihn nicht. Spreche ich das Richtige über ihn? Ja, viele kennen ihn. Du merkst da, der hat's verstanden. Und ich hoffe, dass wir es auch verstehen. Jesus liebt uns. Aber die Frage ist, wie leben wir unser Leben? Und wisst ihr, man kann so beschäftigt sein im Leben. Und Jesus kommt da drin irgendwie nicht richtig vor. Und dann sagen wir, ja klar, wir nehmen Jesus doch in alles mit rein und wir beten und klar, und ich bete, dass Gott mich hier segnet und da und so weiter. Ja, aber alles schön und gut, aber hey, es geht darum, dass wir Beziehung mit ihm leben. Glaube mit ihm ist doch keine Religion. Es ist Beziehung. Jetzt werden die meisten sagen, natürlich, für mich ist es keine Religion. Für mich ist es ja Glauben. Aber wisst ihr, was Religion ist? Religion ist in der Regel Dinge, die wir tun für eine Gottheit oder etwas, um Liebe und Anerkennung zu machen. Also wir tun Dinge und tun Dinge und tun Dinge. Das ist Religion. Beziehung ist Kommunikation. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wie sieht unsere Kommunikation aus? Und ganz oft tun wir nur Dinge. Wir sind treu und gehen in Gottesdienst. Super. Aber darum geht es gar nicht. Sorry, dass ich das so sage. Es geht auch gar nicht darum, dass wir irgendwie unseren Soll erfüllen. sondern es geht darum, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Wenn ich mit den Menschen, mit denen ich lebe, wenn ich nur Dinge tue und nicht mit ihnen kommuniziere, hey, dann stirbt diese Beziehung irgendwann. Eine Beziehung beruht auf Austausch, auf Kommunikation. Und hey, wir Männer, seien wir doch mal ehrlich, in dem Bereich dürfen wir doch manchmal eine Menge zulegen, oder? Amen! Ja, heißt jetzt nicht, dass alle Männer so sind, ja? Ja? Der wollte nur den Frauen zuvorkommen, okay. Eigentlich müssten die Frauen jetzt rufen, Amen! Nein, ich weiß, damit haben auch, den Frauen fällt es auch nicht immer leicht, ja? Es geht um Beziehung, es geht um Kommunikation, es geht um ein Fasziniertsein von meinem Gegenüber. Jesus liebt uns unbeschreiblich. Und ich möchte kurz ein Zeugnis erzählen, eine Geschichte, die ich in diesen Tagen gehört habe, von zwei Iranerinnen, muslimische Frauen, die auf eine wunderbare Weise Jesus kennengelernt haben. Es war eine Mutter und ihre Tochter. Die Mutter war vielleicht schon Ende 50, um die 60 vielleicht, und die Tochter um die 30, Anfang 30 vielleicht, so um den Dreh. Und es ist so, dass die Mutter MS hatte und sie lag im Grunde sterbenskrank, lag sie im Bett. Und die Tochter, sie ist, seitdem sie ein kleines Kind war, ist sie mit diesem Glauben aufgewachsen, mit dem Islam aufgewachsen, und hat jeden Tag hat sie sich hingegeben für ihren Glauben. Sie hat Gebete gesprochen, sie haben das dann so ein bisschen geschildert, was sie alles getan hat, und dann hat sie gesagt, im Islam ist es ganz wichtig, dass du dich reinigst vorher und dass du bestimmte Reinigungsriten erfüllst. Und wenn du nicht richtig gereinigt bist, dann haben deine Gebete keinen Wert. Dann musst du das nochmal machen. Und sie sagt, es ist oft vorgekommen, eigentlich jedes Mal, dass sie sich bis zu 10, 15 Mal neu gereinigt hat, ihre Hände gewaschen und so weiter, dass sie überhaupt weitermachen konnte. Stellen wir uns das mal vor, was für eine, ich sag mal, Hingabe und Leidenschaft manche Menschen dort an den Tag legen. Hey, und also da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden, von dieser Hingabe. Ja, wenn ich so an meine Gebete mal, oh Herr, bitte, ich, bitte segne jetzt und so weiter, oh, danke für dieses Essen, Amen, ja, okay. Also, versteht ihr, das so, boah, also, das, allein das ist schon faszinierend, aber was erschreckend ist, diese Kasteiung, dieser Druck, diese Last, die Menschen da tragen und die Eigenleistung, die sie auch an den Tag bringen müssen. Naja, und so ist sie auch halt auch aufgewachsen. Und sie wurde älter und irgendwann war sie eine erwachsene Frau. Und ihr Glaube führte sie in eine ganz, ganz tiefe Depression, weil sie merkte, sie kommt Gott nicht näher. Sie tut all diese Dinge, aber sie kommt ihm nicht näher. Und sie mündete in eine ganz tiefe Depression. Schließlich wollte sie sich das Leben nehmen. Und sie saß mit ihrer Mutter und sie hat es der Mutter erzählt. Und die Mutter, wie gesagt, sterbenskrank, lag im Bett und hat gesagt, weißt du, wenn du dir das Leben nimmst, dann gib auch mir die Tablette, weil ich habe auch keine Lust mehr, ich will auch sterben. Und dann haben sie einen Tag vorbereitet, also einen Tag sich ausgesucht, an dem Tag, wo sie sich beide das Leben nehmen wollten, Mutter und Tochter. Und an diesem Tag, wo sie sich das Leben nehmen wollten, schaltet die Mutter den Fernseher an und zappt durch und landet in einem christlichen, iranischen christlichen Sender, und wo der Mann im Fernsehen redet irgendwas und plötzlich switcht er in seiner Rede und sagt, wenn du dir das Leben nehmen möchtest, wenn du kurz davor bist, dich umzubringen, dann möchte ich dich bitten, ruf diese Nummer an und sprich mit irgendwelchen Leuten. Und die Tochter sagt so, nee, also für die Tochter war das natürlich überhaupt, kam nicht in Frage. Und die Mutter greift zum Hörer, also wie, greift einfach zum Hörer. Es wurde gerade gesagt, die Mutter greift zum Hörer, rief diese Nummer an und fängt an, am Telefon übergibt sie Jesus ihr Leben. Sie war so bewegt, so berührt, sie hat eine richtige Offenbarung bekommen, übergibt Jesus ihr Leben am Hörer. Und ihr könnt euch vorstellen, für die Tochter, das war Verrat. Das war Blasphemie. Und in diesem Kulturkreis, also da darfst du den Menschen ja auch wirklich schlimme Dinge dann antun. Ja? Also das ist ja dann, so kannst du solche Leute auch aus der Familie verstoßen und umbringen und was weiß ich nicht alles. So, und die Tochter kriegt einen Streit mit der Mutter und die Mutter sagt, nein, geh und ruf dort an und geh, nimm auch den Hörer und sprich mit denen. Und die Tochter wollte es nicht. Dann greift sie zum Hörer und spricht mit diesem Pastor, der dort auch, der übertragen wurde. Eine halbe Stunde argumentiert sie mit ihm, dass das nicht sein kann und Jesus und hier und da. Und dann sagt der Pastor Folgendes zu ihr und sagt, wissen Sie was, probieren Sie das doch mal eine Woche lang. Beten Sie doch und schauen und gucken Sie doch mal, was Jesus in Ihrem Leben tut. Eine Woche. Und wenn es eine Woche nicht klappt, dann können Sie sich immer noch umbringen. Und dann sagt sie, okay, in einer Woche. Und dann sagt er, und dann rufen Sie aber bitte an und dann telefonieren wir nochmal. Und sie hat für sich gesagt, okay, in einer Woche passiert eh nichts. Ich rufe dort an und dann werde ich öffentlich vor allen Leuten, bei laufender Kamera, werde ich mir das Leben nehmen. Und das alles tue ich für alle. Und sie legt auf. Ich weiß nicht, ob ein, zwei Tage vergingen. Eines Morgens wacht sie auf und ihre Mutter, die nicht mehr laufen konnte, läuft durch die Wohnung. Sie guckt sie an und sagt, was ist hier denn passiert? Ein Wunder ist geschehen. Jesus hat mich geheilt. Sie ging zum Arzt, sie konnte es nicht glauben. Sie ging zum Arzt und der Arzt, ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder ist geschehen. Zu welchem Imam sind Sie gegangen, dass das passiert ist? Und dann sagt sie, ich bin zu keinem Imam gegangen. Das war Jesus. Jesus hat meine Mutter geheilt. Und von dem Moment lebte sie mit Jesus und hat sich nicht umgebracht. Sie hat das Leben empfangen. Sie ist zum Leben durchgedrungen. Jesus hat sich ihr offenbart. In Johannes 5, Vers 26 steht, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. In Johannes 10, Vers 10 steht, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und es in Überfluss haben. Und jetzt, was spannend ist, das Wort Leben wird in der Bibel auf unterschiedlichste Weise im Griechischen verwendet. Aber das Wort, was hier verwendet wird, heißt Zoe. Zoe. Und Johannes, und Zoe meint ein göttliches Leben, ein ewiges Leben. Und wenn wir Zoe nehmen und das nochmal einsetzen, heißt es in Johannes 5, Vers 26, denn wie der Vater Zoe in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Zoe zu haben in sich selbst. Und in Johannes 10, Vers 10 heißt, ich bin gekommen, damit sie Zoe haben und es in Überfluss haben. Ist das nicht gewaltig? Gott liebt uns. Jesus, danke dir. Du bist der König. Du bist der Herr. Du kamst in diese Welt und die Menschen dachten, hier kommt der King, der Herrscher, der alles jetzt auf den Kopf stellt, der die Weltordnung durcheinander bringt. In gewisser Hinsicht hast du es getan, aber nicht so, wie wir es erwartet haben. Du bist gekommen, nicht um dir dienen zu lassen, sondern du bist gekommen, um uns zu dienen. Und das hat niemand verstanden. Als Petrus vor dir stand und du ihn gefragt hast, wer er sei, hat er Christus gesagt. Als du ihm erklärt hast, dass du sterben musst, hat er es nicht verstanden. Und du hast gesagt, weiche von mir, Satan. Herr, Du bist gekommen, um ans Kreuz zu gehen, um dein Blut zu vergießen, damit wir ewiges Leben haben. Und wir strecken uns heute nach dir aus. Du bist der Herr. Du bist unser König. Du bist der Messias. Du bist der, auf den wir alle gewartet haben. Richte unser Leben neu auf, Herr. Und zeig uns, wie du bist und wer du bist. Dass wir fasziniert sind von dir, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir brauchen dich. Alles andere ist irrelevant. Dich brauchen wir, Jesus. Wir wollen eine Zeit nehmen, wo wir innerlich ruhig sind und das versuch mal, ich wünsche mir, dass du jetzt einfach eine Begegnung hast mit ihm, mit Jesus. Das Lobpreisteam kann einfach ein bisschen im Hintergrund spielen. Jeder da, wo du bist, er ist dein Herr. Und er gibt dir Zoe-Leben. Und wenn du das neu ergreifen möchtest, dann sag es ihm: Herr, hier bin ich. Herr, ich gebe dir mein Leben. Herr, nimm alles. Herr, ich strecke mich nach dir aus. Herr, ich brauche dich. Nimm den Moment Zeit mit deinem Herrn.